dann der Staat, der die Preise sich da selber macht, es für ihn teurer wird, macht er eben nicht.
Herzlich willkommen zum Dental Standespolitik Talk mit Dr. Fabian Godek, dein dentaler Podcast rund um die Themen Standespolitik, Praxisführung und die Zukunft der Zahnmedizin. Heute im Standespolitik-Talk Zahnarzt Jos Riekesmann, Präsident der Zahnärztekammer Westfalen-Lippe. Herzlich willkommen.
Ja, hallo, grüße Sie, Herr Kollege Rudek.
Fangen wir direkt an. Was beschäftigt Sie standespolitisch aktuell am meisten?
Oh, am meisten sind natürlich einen breiten Strauß dessen, was uns wirklich allen unter den Nägeln brennt oder auf den Nägeln brennt. Ich persönlich halte für das Gravierendste die nach wie vor ungezügelte Zulassung, ungeregelte Zulassung von Investoren im Prozess in der zahnmedizinischen Versorgung.
Inwiefern betrifft das den zahnmedizinischen Alltag?
Das betrifft den zahnmedizinischen Alltag insofern, weil die Berufsausübungsform ganz unmittelbar, wie wir sie bisher kennen und wie sie sich bewährt hat über viele Jahrzehnte, massiv unter Druck gerät, unter einen Konkurrenzdruck, den im Grunde genommen die niedergelassene selbstständige Praxisform ausgesetzt wird, die sie kaum auf Dauer wird durchhalten können.
Und ist das tatsächlich auch die größte Herausforderung, die Sie ja aktuell als Präsident der Zahnärztekammer Westfalen-Lippe haben?
Nein, nicht nur. Also ich habe gleichzeitig mehrere große Herausforderungen. Das andere ist natürlich der ewig zementierte Punktwert in der GOZ. Das ist ohnehin mein Spezialgebiet oder Spezialbereich, weil ich seit vielen Jahren, auch schon bevor ich Präsident war, schon als Vizepräsident dafür zuständig war, auch bei der Bundeszahnärztekammer unter anderem mit zuständig. Das ist natürlich auch eine gravierende Herausforderung. Es gibt andere Herausforderungen, die insgesamt die Praxen betreffen, die aber mehr im KZV-Bereich angesiedelt sind. Das sind die Finanzierungsprobleme durch die radikale BAR-Budgetierung, die jetzt eingeführt worden wurde, im GKV-Fingesetz. Das ist in der Tat eine Zuständigkeit eher bei der KZV und KZBV. Aber unsere Kammer, alle Kammern, auch die Bundeszahnärztekammer, hat immer in jeder Weise Schulterschluss und massive Unterstützung signalisiert. Insofern ist das auch für uns natürlich ein ganz wichtiges Thema.
Was sind so weitere Aufgabenbereiche als Präsident einer Zahnärztekammer?
Ja, der Präsident der Zahnärztekammer ist für ganz viel zuständig, was die Praxen betrifft, angefangen vom Repräsentativen bis über das Politische, das Erscheinungsbild des Berufsstandes in der Medienöffentlichkeit, bei den Patientinnen und Patienten, in der Politik. Und ganz konkret zuständig ist die Zahnärztekammer natürlich für alle Formen der Berufsausübung, aber auch für Fragen der Hygiene, technische Berufsausübungen, regulatorische Bestimmungen, Berufsrecht, Kollegialität untereinander, Fortbildung, Weiterbildung, Mitarbeiterinnen, ein Riesenproblem, Fachkräftemangel, allgemein bekannt das Thema. Also in den Bereichen sind wir unterwegs und tätig. Die KZV dagegen ist konzentriert und hauptberuflich professionell unterwegs im Bereich der vertragszahnärztlichen Versorgung mit Sicherstellungsauftrag und Honorarverhandlungen.
Und wenn Sie so Ihren standespolitischen Lebensweg betrachten, wofür stehen Sie da? Gibt es da besondere Punkte? Sie haben es eben gerade schon ein bisschen angedeutet. GOZ ist auf jeden Fall ein Steckenpferd.
Ja, GOZ, aber grundsätzlich so von meinem Selbstverständnis her bin ich in der Standespolitik oder Berufspolitik, wie ich es eigentlich lieber nenne, Standespolitik klingt so ein bisschen althergebracht. Also in der Berufspolitik deswegen, weil ich tief davon überzeugt bin, dass eine selbstverantwortete, freiberufliche Berufsausübung in dezentraler, patientennaher Form der Schlüssel zum Erfolg war und auch für die Zukunft sein wird und hoffentlich bleiben kann. Das ist meine große Sorge. Ich hatte das eingangs schon angedeutet, dass hier durch eine unglückliche politische Konstellation, auch bei der derzeitigen Ampelregierung, aber auch bei der Vorgängerregierung gab es ja auch da in diesem Punkt im Investorenprozess Schwierigkeiten. Das ist meine Sorge, dass diese Ausübungsform, die patientennah in menschlichem Kontakt und effizient und hochqualitativ ist, dass die unter die Räder gerät aufgrund von dem kommerziellen Interesse der entsprechenden Anbieter.
Und gibt es eine Lösung?
Ja, es gibt eine Lösung, natürlich. Nur die Politik ist offenbar nicht bereit, diese Lösung anzunehmen, obwohl sogar einstimmig in der Gesundheitsministerkonferenz der Gesundheitsminister der Bundesländer seitens des Bundesrates schon mehrmals Initiativen an den Bundesminister Lauterbach herangetragen worden sind, um endlich ergänzende, auch wirklich greifende Regulationen in die Gesetzgebung einzuführen, die also ein ungebremstes Wachstum der Investoren im Prozess verhindern und eindämmen, geschieht von dort nichts. Also Minister Lauterbach hat zwar angekündigt, er wollte das im nächsten, einem der nächsten Gesetze machen. Gesundheitsversorgungsgesetz 2 wird es sein. Das wird dann wahrscheinlich im April so etwas kommen. Also Ende erstes Quartal, im zweiten Quartal wahrscheinlich eher. Man weiß aber noch nicht genau, wie die Regulatorik da aussehen wird. Es gibt genaue Vorschläge von KZBV und BZEC, abgestimmt, identisch. Und der Widerhall in der Politik, der derzeitigen Politik, auch der Ampelregierung, ist da sehr gespalten. Und in der Tat auch, man weiß nicht genau, wie das ausgehen wird. Ich habe jetzt gerade Besuch bei uns, ich kann das leider nicht verhindern, dass jetzt gerade
Das ist überhaupt kein Problem, das ist sehr, sehr authentisch. Scheinbar sind Sie ein Hundeliebhaber.
Ja, meine Frau. Ich komme jetzt schnell rein, damit das zu Ende geht.
Alles
ich
gut,
wir können. Zu, werde ich eigentlich nicht tun.
Alles gut. Jetzt haben wir schon einen groben Überblick bekommen, wofür Sie berufspolitisch stehen, was so Ihre Themengebiete sind. Aber grundsätzlich zu der Person Jost Riekesmann, stellen Sie sich doch gerne mal in 2 bis 3 Sätzen vor. Wer sind Sie? Ja. Wo kommen Sie her?
Ja, ich bin gebürtiger Bielefelder. Mich gibt es tatsächlich, wie es auch die ganze Stadt gibt. Das heißt ja immer ganz gerne mal, Bielefeld gibt es gar nicht. Wir können das in der Tat belegen mit 360 oder 380.000 Einwohnern. Na egal.
Also grundsätzlich kann ich das nur bestätigen, weil Bielefeld ist 40 Kilometer von mir weg. Ich bin auch, also ich bin Portaner, ich wohne in NRW, aber mit Praxis ist halt in Niedersachsen. Also genau. Von daher, das kann ich nur bestätigen.
Ja, das ist ja so ein Witz mit solch einem langen Bart und wenn man irgendwo hinkommt, woanders hin, dann heißt es immer, ach, aus Bielefeld, das gibt es doch gar nicht. Dann kann man es auch nicht mehr hören. Na gut. Jedenfalls, ich bin seit, oder war, genauer gesagt, seit 1986 auch in Bielefeld, meiner Heimatstadt, niedergelassen, nach Studium, Approbation in Münster und Assistentenzeit habe ich mich dann selbstständig gemacht im April 1986 und habe die Praxis dann tatsächlich fast 35 Jahre selbstständig geführt. Ich war lange Jahre immer alleine und habe dann 2014 meinen Sohn, der inzwischen auch Zahnarzt geworden ist, in die Praxis als Angestellten übernommen, war aber schon zu dem Zeitpunkt berufspolitisch sehr intensiv unterwegs, Bundeszahnärztekammer auch bei uns. Ich war bereits Vizepräsident. Und wie das denn so ist, wenn man jemanden drin hat in der Praxis, dann lässt man sich noch mehr in die Berufspolitik darauf ein. Wenn man den eigenen Sohn im Laden hat, am Ende hatten wir festgestellt, ab 2020, dass er eigentlich schon mehr macht als ich in der Praxis und dann haben wir gesagt, so, jetzt ist an der Zeit, haben wir es übertragen. Er ist nun jetzt mein Chef. Ich bin sozusagen altersangestellt, kenne jetzt also auch diese Welt, aber ich bin durch und durch Freiberufler und werde das auch immer sein. Dieses Kleid legen Sie nie ab. Inzwischen ist auch meine Schwiegertochter mit in der Praxis, also es läuft alles da gut. Und just in dem Moment, als ich dann Angestellter war, wurde ich dann zum Präsidenten gewählt. Und da hat man mehr als genug zu tun. Insofern passt das jetzt ganz gut. Ich kann mich auch in diese Aufgabe jetzt wirklich intensiv reinbringen, bin nur noch 1,5 Tage in der Praxis.
Und berufspolitisch, wie hat das bei Ihnen da angefangen?
Das hat angefangen 1992, als ein gewisser Gesundheitsminister Seehofer seinerzeit in einem der vielen Kostendämpfungsgesetze dahergegangen ist und den Zahnersatzpunktwert, KFO auch, aber das mache ich nicht, Zahnersatzpunktwert, aus Solidargründen der Zahnärzteschaft, weil mal wieder Geld fehlte, um 10% abgesenkt hatte und dann abgekoppelt hatte vom bis dahin einheitlichen Punktwert. Da kam nochmal 5% obendrauf und es hieß, das ist ja nur ein Solidaropfer für ein Jahr, dann kommt das alles wieder. Also dieser Punktwertabstand ist heute noch da, ist nie wiedergekommen. Das hat mich damals sehr empört. Ich war, wie gesagt, zu dem Zeitpunkt 6 Jahre niedergelassen und dann habe ich mich angefangen zu engagieren, Bei mir war es der Freie Verband Deutscher Zahnärzte. Es gibt andere Gruppierungen, das ist ganz egal. Hauptsache, man engagiert sich überhaupt in irgendeinem der berufspolitischen Parteien oder eben Verbände, wie es heißt. Ja, und dann ist das so, dass man dann an Aktionen teilnimmt. Wir waren auch mal in der Innenstadt mit einigen Protesttischen. Dann war ich im Arbeitskreis Zahngesundheit. Und wenn man dann bei der ein oder anderen kleineren Kollegenversammlung, ja, wie soll ich sagen, 2,5, 3 Sätze unfallfrei über die Bühne bekommt, dann werden auch die auf einen aufmerksam, die dann damals in den Ämtern waren. Und dann wird man, ja, schließlich in die Kammerversammlung gewählt, in Vertreterversammlung der KZV, man arbeitet in Ausschüssen, in Gremien, und schließlich kommt ein Präsident daher, ein ehemaliger, der bei uns, unser Ehrenpräsident Jürgen Weidkamp, der dann Präsident der BZEG wurde und meinte, jetzt bräuchten Sie jemanden im Vorstand. Das war 2002. Und da ging der Weg weiter, wie gesagt, seit 2010 Vizepräsident und seit 2020 Präsident.
Ja, Wahnsinn. Also klassische berufspolitische Karriere in dem Sinne. Man rutscht ein bisschen so rein durch vielleicht eine Negativmotivation, durch Restriktionen, Gesundheitsreformen etc. Und dann entdeckt man, wie wichtig das ist und wie spannend das ist und engagiert sich dann eben, was absolut vonnöten ist, definitiv. Sie haben es schon angedeutet, Sie hatten also quasi Mentoren oder ja, es gab jemanden, der dann auf Sie aufmerksam geworden ist und der Sie dann gepusht hat, ja.
Das ist so, das halte ich auch für sehr sinnvoll und wertvoll, auch wenn das gelegentlich mal als Seilschaft diskreditiert wird. Das wäre das negative Wort. Ich finde, Mentoren ist da viel besser. Oder Ziehvater, wie man früher sagte. Aber es ist natürlich jetzt auch, inzwischen kann es ja auch eine Frau sein. Aber so habe ich das immer empfunden, mein Ziehvater. Jürgen Weidkamp zum Beispiel, Wilfried Beckmann, Walter Dickow, das waren die, die mich in die Standespolitik gerufen haben, geholt haben, bei denen ich mich quasi mit in Gremien dazugesetzt habe, zunächst mal die Ohren und Augen aufgesperrt habe, um diese Welt auch erst kennenzulernen, weil man ja, man ist Zahnarzt, aber man ist ansonsten in keiner Weise da beleckt. Und da kann man dann viel lernen. Und so kann man sagen, dass ich in den ersten Jahren also eher passiv gewesen bin, was diese eigentlichen Gremien betraf, zwar mit Aufträgen gearbeitet habe, mit kleineren Aufträgen, aber ich fand es immer als richtig, dass man erst eine solche Legislaturperiode mal zuhört oder sich anschaut, und dann wird man schon sicherlich auch benötigt. Ich war immer ein bisschen stolz darauf, dass ich berufen wurde in irgendwelche Ämter. Allerdings, am Ende, man muss auch nicht nur zum Jagen getragen werden. Also Präsident oder Vizepräsident, das muss man schon werden wollen. Das muss man auch für sich persönlich und beruflich strukturell einbauen. Und dann kann man ein Angebot machen sozusagen an die Kollegenschaft und sagen, so das und das habe ich mir vorgenommen. Und dann gibt es eine Wahl und dann verfängt das möglicherweise.
Gibt es so Key-Punkte, die Sie von Ihren Mentoren mitgenommen haben oder Dinge, die Sie überrascht haben? Sie haben es ja gesagt, man ist ja eigentlich primär Zahnarzt und es ist schon erstmal eine andere Welt. Gab es da Überraschungen, die Sie erlebt haben?
Also es war schon ja konsekutiv. Also es war nicht unerwartet, dass das, was ich da gemacht habe, dann auch so, hatte ich mir schon so gedacht, dass das so kommt und dass das so getan werden muss und dass diese Welt ungefähr so aussieht. Aber trotzdem, man muss sie ja erstmal kennenlernen. Und deswegen war es jetzt nicht unbedingt überraschend. Aber es war durchaus auch herausfordernd, weil da sind Dinge dabei, mit denen haben Sie eben gesagt, gar nichts zu tun. Wenn Sie hinterher in der Kammer zum Beispiel Fragen über Finanzen zuständig sind oder wenn Sie hinterher bei uns in Westfalen-Lippe üblich als Präsident der Zahnärztekammer oder als Vizepräsident, da sind Sie automatisch Vorsitzender bzw. stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrats des Versorgungswerks. Das ist nun wieder eine vollkommen andere Welt. Die ist hochinteressant, sehr komplex, herausfordernd, und wenn Sie dann letztlich als Aufsichtsratsvorsitzender Verantwortung tragen, muss man sich schon damit befassen. Da muss man also schon wirklich sich einarbeiten. Ich finde das dann wiederum als ja geborene Nebenaufgabe. Also ich bin ja geborenes Mitglied dann, ich bin ja gar nicht dafür gewählt an dieser Stelle, weil das also nach Satzung vorgesehen ist, ist das eine sehr interessante Herausforderung, der man sich stellen muss. Und mir hat Spaß gemacht, noch einen völlig anderen, weiteren Aspekt kennenzulernen, der nun in der Tat mit Zahnmedizin nichts mehr zu tun hat, aber eine Menge mit Versicherungswesen, mit Immobilien, mit Finanzen, mit im Grunde genommen mit der Anlagepolitik von Kollegengeldern fürs Versorgte. Sehr interessant, aber nicht wirklich politisch. Also das muss man auch dazu.
Und wie bereitet man sich dann darauf vor? Und wie lange dauert sowas?
Also das, weil das in der Tat so ist, es gibt einen Aufsichtsrat, da kann man schon vorher reingewählt worden sein. Also ein bisschen Kontakt hatte man schon gehabt in diese Welt. Aber wenn dann die Kammerversammlung, nachdem der Wähler in einer Kammerwahl dann entschieden hat, wer jetzt also im Grunde genommen welcher Verband nun den Vorstand stellt, und wenn dann in der Kammerversammlung man als Vizepräsident, vielleicht stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender oder Präsident als Vorsitzender gewählt ist, dann ist man es von jetzt auf gleich. Und dann kriegt man natürlich so ein, wie sagt man, ein Privatissimum. Also man kriegt natürlich vom Hauptgeschäftsführer, von der Vorsitzenden des Verwaltungsrates, das sind auch wieder eine Kollegin, die das eben schon seit Jahrzehnten machen oder seit vielen Jahren machen, kriegt man natürlich nochmal genaue Einweisungen in Form so einer Klausurbesprechung, und dann weiß man schon Bescheid. Aber wie gesagt, ein ganz interessanter Aspekt, der jetzt aber wiederum auch spezifisch in Westfalen-Lippe so konstruiert ist. In anderen Kammerbereichen ist das durchaus anders.
Ja, definitiv. Und grundsätzlich, Sie haben das vorhin gesagt, man ist ja verantwortlich. Man ist zum einen verantwortlich für die Kollegen, für die Altersversorgung der Kollegen, aber eben als Präsident der Zahnärztekammer ja auch generell für die aktive
Ja,
Zahnärzteschaft.
das ist die
Wie gehen Sie
Hauptarbeit.
mit der Verantwortung um? Also muss man das lernen oder ist das etwas, was auch so kommt oder
Ja,
wie beurteilen Sie
also
das?
gut. Erstmal die Frage der Verantwortung, wie man damit umgeht oder dass sie überhaupt da ist, damit muss man rechnen, dass sie kommt. Und dazu muss man auch bereit sein. Das ist jetzt kein Hexenwerk, das ist eher eine Frage, denke ich, der inneren Einstellung, dass man bereit ist, auch Entscheidungen nicht nur vorzubereiten und zu treffen, sondern auch dafür den Kopf hinzuhalten hinterher. Zum Glück habe ich jetzt nicht erlebt, dass ich in irgendeiner Art und Weise da jetzt zum Beispiel, was das Versorgungswerk betrifft, da eine falsche Entscheidung getroffen hätte. Im Übrigen gibt es gegen so etwas dort Versicherungen. Aber das ist ja nicht das Sinn der Sache. Da muss man für meine Begriffe grundsätzlich dazu bereit sein, das zu tun. Das ist eine Frage erstmal der inneren Einstellung. Will ich mich für eine Sache, die anderen dient, nicht nur einbringen, sondern will ich dafür auch gerade stehen? Natürlich kann ich nicht mit meinem, soll ich sagen, relativ normalen Einkommen, kann ich jetzt nicht für die wirtschaftlichen Entscheidungen, die das Versorgungswerk zu treffen hat, das ist eine ganz andere Dimension. Aber wenn man das davor immer weglaufen würde, würde es ja gar keiner machen. Und ich bin sehr davon überzeugt, dass das bei uns in Westfalen-Lippe eine sehr glückliche Regelung ist. Jetzt bin ich immer noch beim Versorgungswerk, weil das eine gemischte Zuständigkeit ist aus dem Ehrenamt, also aus Präsident, aus Aufsichtsrat, sind alles Kollegen. Da drin ist aber auch eine juristische Kompetenz noch. Die aufsichtsführende Ministerium ist auch immer noch mit dabei, im Aufsichtsrat. Und der Verwaltungsrat ist wiederum besetzt bei uns mit drei gewählten Zahnärzten, die sich allerdings ziemlich ausschließlich auf dieses Thema konzentrieren. Und insofern haben wir eine Mischung aus Hauptberuflichkeit und Ehrenamt, und da sind wir bisher sehr gut.
Also das ist ja
Und mal einen
tatsächlich auch.
grundsätzlichen, einen ergänzenden Satz noch, was die Verantwortung betrifft, auch mein Antrieb, überhaupt für die Kollegen, etwas da zu tun, für das Gemeinwesen, und die Zahnärzteschaft ist ein Gemeinwesen, ist, dass ich tief davon überzeugt bin, dass Subsidiarität vor Solidarität geht, ist die Voraussetzung zur Leistung von Solidarität, ist, dass man erstmal subsidiär, soweit man es selber tun kann, da auch etwas macht. Also mein Leitspruch im politischen oder berufspolitischen Sinne ist der von John F. Kennedy, der gesagt hat, don't ask what your country can do for you, ask what you can do for your country. Das ist für mich durch Jürgen Weidkamp im Übrigen ideal umgesetzt worden, der seinerzeit unsere Kammer und dann auch die Bundeszahnärztekammer auf das Gleis gesetzt hat. Wir müssen alles, was geht, selber machen und nicht darauf warten, dass eine Regierungsbehörde oder irgendein anderes Management unsere Angelegenheit. Davon bin ich tief überzeugt.
Was bedeutet Standespolitik oder Berufspolitik im Generellen für Sie? Zusätzlich, Sie haben ja jetzt schon einige Dinge angerissen. Gibt es weitere Punkte?
Ja, also es ist natürlich das konkrete Arbeiten in der Standespolitik, das ist eben natürlich mitunter auch oft frustrierend, weil in vielen Dingen dringt man nicht durch bei der Politik. Es ist ein ewiges Anrennen. Die Erkenntnis, dass wir als Zahnärzte eine kleine Partikulargruppierung der Gesellschaft sind, kleiner noch als die Ärzte. Wir beide Berufsgruppen, Ärzte und Zahnärzte, aber zu der einzigen Berufsgruppe gehören, von den staatlich regulierten Gebührenordnungen, also GOE und GOZ, die keine Gebührenerhöhungen bekommen, obwohl andere durchaus vergleichbare Berufe, wie zum Beispiel die Tierärzte, die für mich prinzipiell ganz ähnlich ausgebildet sind und die unternehmerisch auch ganz ähnlich aufgestellt sind, denen wird, und es sei ihnen mehr als gegönnt, es ist vollkommen korrekt so, wird ihnen wie selbstverständlich alle paar Jahre eine Punktwerterhöhung zugestanden mit der Argumentation allgemeine Teuerung und Teilhabe an der Einkommensentwicklung. Aber auch die Berufe Architekten, Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, Juristen, alle die staatlich regulierten Gebührenordnungen werden regelmäßig angepasst, nur Ärzte und Zahnärzte nicht. Und der einzige Grund, den es dafür gibt, der ist allerdings sehr gewichtig, der Staat müsste dann, also Land und Bund müssten dann einfach wesentlich mehr für die Alimentation des Gehers der Beamten zahlen. Und weil dann der Staat, der die Preise sich da selber macht, es für ihn teurer wird, macht er eben nichts, obwohl er pflichtvergessen seine eigenen Gesetze dabei missachtet.
Auf Ihrem Weg in der Berufspolitik, was konnten Sie da bisher erreichen? Gab es Meilensteine?
Ja, das gab es. Ist erneut wieder im Bereich GOZ, das ist naturgemäß so, weil es ist irgendwie seit 2006 mein Aufgabengebiet in Westfalen-Lippe und dann später auch mit anderen zusammen in der Bundeszahnärztekammer. Wichtige Punkte dabei waren, ich war beteiligt an der Erstellung des GOZ-Kommentars der Bundeszahnärztekammer. Ich bin einer der Autoren, es gab mehrere. Ich war dabei bei dem Gebührenrechtsausschuss seit 2010, 10 Jahre lang. Da wurde auch in diesen 10 Jahren dieser Kommentar ständig gepflegt und weiterentwickelt und umgearbeitet. Das ist ja ein dynamisches Werk. Ich war beteiligt in diesen Jahren auch an der Initiative und an der Durchführung des sogenannten Beratungsforums. Das ist ein Gremium aus Bundeszahnärztekammer, PKV, Privatversicherungsverband und Beihilfe, Landes- bzw. Bundesbeihilfe, sitzen da zusammen. Es ist nicht institutionell, es ist ein Gesprächskreis, wenn Sie so wollen. Und in diesem Beratungsforum wurde seit 2013, als die neue GOZ, also die teilnovellierte GOZ kam, wurde dann eine ganze Reihe von konsentierten Beschlüssen gefasst, die Sie wahrscheinlich kennen, wo man sagen kann, das wird dann doch auch vom PKV-Verband und sogar von der Beihilfe anerkannt. Der letzte Highlight auf dieser Gremiumsseite durch dieses Gremium war die Anerkennung oder Formulierung der Analogie der neuen PAR-Behandlungsstrecke nach S3-Leitlinie, um damit diesen großen Abstand, den es auf einmal zum BEMA gab, zu den alten GOZ-Positionen, wieder gerade zu rücken. Und das ist da gelungen, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Oder die Hygienepauschale, die in der Corona-Pandemie auch in diesem Gremium vereinbart worden ist. Das hat allein, glaube ich, 360 Millionen Euro in die Praxis gebracht. Das sind schon wichtige Marksteine, wo man sagen kann, die sind nicht alleine. Ne? Es waren immer so Gremien, Gruppierungen und mehrere Verantwortliche, aber an denen ich dann habe mitmachen können.
Wie lange dauert das, so zum Beispiel so ein Kommentar für die neue GEZ dann zu verfassen? Wie schnell geht sowas, so
Das
eine
kommt.
Hygienepauschale zu veranlassen?
Ja.
Wie muss man sich das vorstellen?
Ja, also das ging los Ende 2010. Da kamen die ersten noch top secret, also durften keine, wussten uns verpflichten, gegenüber dem Ministerium keinesfalls irgendetwas herauszugeben. Das war auch an vielen Stellen noch ganz anders. Sondern Ende 2010 kamen die ersten Entwürfe, Referentenentwürfe aus dem Ministerium. Dann veränderten sich die, weil die Bundeszahnärztekammer und der PKV-Verband dort beratend dabei waren. Veränderten sich die zum Kabinettsentwurf und schließlich dann zum Entwurf für den Bundesrat. Da wurde es auch nochmal geändert und dann wurde es schließlich beschlossen. Das ging dann über ein ganzes Jahr, sodass es dann ab 1.1.2012 tatsächlich galt. Wir hatten also verschiedene Arbeitsversionen und waren aber dann seit Ende 2010, Anfang 2011, seit diesem Jahreswechsel, haben wir ein ganzes Jahr an diesem Kommentar gearbeitet. Und das sagt sich so leicht, ich will es auch jetzt nicht irgendwie religiös verklären, aber es ist schon echt knifflig. Und da haben wir viele Tage mit in diesem Ausschuss, das waren dann unter Mithilfe von unserem Justiziar der Bundeszahlungskammer, Herr Kuski, sehr wertvolle Zuarbeit, haben wir da mit vier Kollegen dann diesen Kommentar erstellt. In der Regel so an Freitagen oder auch Samstagen. Da hat die Praxis sehr gelitten. Also in dem Jahr, da war ich quasi ständig in Berlin und hatte die Praxis auch richtig zu. Das muss man auch dazu sagen. Das gehört für mich dazu, zum Selbstverständnis an Subsidiarität, weil ich alleine war in der Praxis. Ich habe da zwar eine Aufwandsentschädigung gekriegt, dass ich da hingefahren bin, aber ich habe da am Ende Geld da mitgebracht. Das muss man sagen, wenn Sie da ganze Tage zu haben. Ne? Aber es hat
Ja,
sich gelohnt.
definitiv. Und die Hygienepauschale, ich stelle mir das immer vor, irgendwann muss ja jemand mal diese Idee gehabt haben, sowas machen wir jetzt. Und dann nimmt das ja so ein, dieser Prozess kommt dann ins Rollen und dann wird es irgendwie ein bisschen größer, dann spricht man mit PKV-Verbänden und so weiter. Aber es ist ja, wie ist so ein Prozess, dass sowas entsteht? Weil ich meine, Pandemie hatten wir alle noch nicht, zumindest nicht in diesem Ausmaß. Und vorher hat es ja auch nie geklappt mit so einer Hygienepauschale, muss halt erst dann sowas Gravierendes kommen, sage ich mal, ne?
Ja, richtig. Also das war der Anlass, muss dazu sagen, also das ist jetzt nicht nur der Zahnärzteschaft oder diesem Beratungsforum eingefallen, bei den Ärzten war das Reichenburg. Ne? Die sind mit denen zwar nicht jetzt abgestimmt da dran gegangen, aber die waren auch in Gesprächen mit dem PKV-Verband. Hat es auch eine vergleichbare Regelung gegeben, die wir dann also bei uns in diesem Beratungsforum dann auch verhandelt haben. Ich persönlich war da just, also gerade ein paar Monate dann aus diesem Gremium raus, weil ich als Präsident dann gesagt habe, da ziehe ich mich jetzt daraus zurück. Inzwischen bin ich sozusagen als kooptierter Gast wieder dabei, aber da haben die dann da schon dabei waren, das dann weitergemacht und haben dann einfach, ja, das ist ein Verhandeln. Ne? Also da wird einfach eine Größenordnung verhandelt. Damals, was kosteten also die Materialien, die PSA, die persönliche Schutzausrüstung. Und da wurde einfach dann eine Gebühr als Analogie formuliert, die gebührenrechtlich eigentlich gar nicht ganz korrekt war. Aber alle Beteiligten waren sich einig, jetzt muss irgendwas passieren. Denn da ist eine Maske also 5 oder 6 € gekostet hat, das war ja gar nicht so gleich zu machen, ne? Oder Handschuhe. Und das hat dann gut funktioniert. Als es hinterher etwas günstiger wurde, haben sie dann einfach mal beim PKV-Verband also eine andere Gebühr zugrunde gelegt, haben das dann quasi im Preis runtergesetzt und dann irgendwann war es ausgelaufen. An sich, haben Sie recht, ist ja nun die Hygiene auch Teil des Honorars. Das ist ja auch immer unser Argument gewesen, auch da muss mal was passieren. Aber das war halt solch ein Peak, der nach oben rausging, da war das dann ganz einfach.
Jetzt haben wir ja so ein bisschen in die Vergangenheit geschaut, was so Meilensteine waren. Was gab es da irgendwie auch Fehler, die Sie gemacht haben, über die Sie reden können, aus denen Sie vielleicht auch was gelernt haben, was Sie mit uns teilen wollen? Oder ist das alles am Ende des Tages ganz, ganz gut gelaufen?
Ja, ganz gut. Also das Frustrierende ist, es ist oftmals nicht so gut gelaufen, obwohl man eigentlich denkt, man hat es nicht verkehrt gemacht. Ich komme immer wieder auf die GOZ. Das ist eben anders als bei den BEMA, wo KZBV oder die KZV tatsächlich Verhandlungsmandat haben und dann auch jedes Jahr wie Tarifverhandlungen im Grunde genommen dann wenigstens die Grundlohnsumme als Orientierung, Mobilität kommt auch noch rein und Lauterbach kommt noch oben wieder runter, nicht? Wollen wir jetzt nicht speziell darüber reden, aber da wird im Grunde genommen eine Verhandlung stattfinden. Bei der GOZ passiert gar nichts. Und da können Sie sich auf den Kopf stellen und mit Ihren Füßen wackeln, ist vollkommen egal, es nützt nichts. Diese Erkenntnis haben wir jetzt. Und deswegen machen wir das einen Blick in die Zukunft. Jetzt auch bei uns in Westfalen-Lippe, aber demnächst auch insgesamt im Bund eine Kampagne, die darauf fokussiert, was kann der Zahnarzt, die Zahnärztin tatsächlich dagegen unternehmen. Mit der Erkenntnis, dass die Verwendung des Paragraphen 5, ist Ihnen bekannt, ne? Also steigern mit Begründung als patientenspezifische Erschwernis, nicht geeignet ist, eine Teuerung auszugleichen. Ist einfach das falsche Instrument. Der Paragraph 6 für die Analogie, der geht bei einigen Leistungen, wie zum Beispiel diese neue PAR-Strecke, wo sich die Inhalte stark verändert haben in der wissenschaftlichen Legendierung, Aber in den vielen anderen Leistungen, Teleskopkrone ist Teleskopkrone, Implantat ist Implantat, da ist nichts oder eine Wurzelfüllung. Da ist kaum was mit Analogie zu machen. Da bleibt dann nur noch der Paragraph 2, die Vereinbarung. Und das ist jetzt der Fokus, den ich schon seit Jahren predigen will das, aber es macht ja keiner. Jetzt angesichts der Inflation müssen wir mit der Kommunikation in die Praxen. Der Patient muss es sehen, er muss es lesen, er muss wissen, dass er auch mit der echte Privatpatient, dass er Eigenanteile zukünftig tragen wird müssen oder sich eben besser versichern muss. Und es muss vor allem in die Köpfe der Kolleginnen und Kollegen. Und ich persönlich glaube, nach vielen Jahren Erfahrung, dass das dickere Brett ist. Also der Patient wird murren und gerade der Privatpatient, der immer noch so eine Vollkasko-Einstellung hat, der muss es lernen, was der GKV-Patient schon längst macht, dass er nämlich was dazu bezahlt. Aber die Kollegen sind da wenig bereit. Ich kann Ihnen ein Beispiel nennen, aus der Statistik der Bundeszahnärztekammer zur GOZ-Liquidation wissen wir, dass die Kollegen bei GKV-Patienten mit GOZ-Leistungen durchaus angemessen steigern, vielleicht mit einem falschen Paragraphen, mit dem Fünfer oder was, aber da wird gesteigert, da passiert was. Beim echten Privatpatienten mit Beihilfe und auch ohne, also da mag ja auch jemand sein, der als, was weiß ich, Geschäftsführer richtig gut verdient und privat versichert, da geht man nicht über den AOK-Satz, nicht mal den erreicht man nicht mal. Und das ist so traurig, weil man einfach nicht bereit ist, mit seinen Patienten über Geld zu sprechen. Das gilt irgendwie als unärztlich, aber das hilft nicht. Also es geht nicht, dass unsere Praxen dabei am Ende leiden und verkümmern, apparativ und in Fortbildung und personell. Also wir müssen auch funktionieren und deswegen müssen wir auch da entsprechend nach 86% Inflationsverlust seit 1988 müssen auch wir mal selber was tun. Das ist die neue Botschaft.
Da stimme ich Ihnen hundertprozentig zu. Mir ist natürlich bewusst, was Paragraph 2, also die freie Vereinbarung, letztendlich bedeutet. Würden Sie es in kurz nochmal erklären für die Zuhörerinnen und Zuhörer, für die das jetzt vielleicht doch eine neue Welt in dem Sinne ist, was das im Groben ja letztendlich beschreibt?
Werde ich gerne tun. Also wie gesagt, wie ich eben sagte eingangs, Paragraph 5, den wir alle kennen, wo wir uns obendrein über die nicht anerkannte Begründung schwarz ärgern und den Fingerbund schreiben mit Nachbegründung. Das ist das falsche Instrument. Ist nicht einschlägig, ist nur für einen Patienten individuelle Schwierigkeit. Patient kriegt den Mund nicht richtig auf, blutet oder was sonst an Schwierigkeiten hinzukommt. Ungeeignet, um die Teuerung einzupreisen. Paragraph 6, nur bei einigen wenigen sich verändernden Leistungen, das hilft insgesamt nicht wirklich weiter. Es bleibt nur der Paragraph 2. Das heißt, ich muss wie ein Kostenvoranschlag mit dem Patienten vorher, ein bestimmtes Gewerk, was ich bei ihm machen will, eine bestimmte Leistung vereinbaren. Ich muss ihn darüber informieren. Er muss im persönlichen Einzelfall darüber aufgeklärt werden, was gemacht werden soll und was es kosten soll. Die Information kann durchaus auch durch die Person der Mitarbeiterin geschehen. Der Zahnarzt muss immer bereitstehen, um noch weitere ergänzende Erklärungen abzugeben. Und sei es, dass er am Ende, weil diese Vereinbarung muss von beiden Seiten unterschrieben werden, Zahnarzt und Patient, dass er dann fragt, haben Sie noch irgendwelche Fragen? Und wenn er natürlich noch Fragen hat, dann muss es auch alles erklärt werden. Und dann wird es von beiden unterschrieben und dann ist das ein Vertrag. Und an diesen Preis muss ich mich auch halten. Also wenn ich dann feststelle unter der Behandlung, es ist eben dann doch schwieriger, dann bin ich darauf festgenagelt. Ich kann allerdings mit dem Patienten jederzeit kommunizieren und sagen, es tut mir schrecklich leid, ich habe mich da jetzt verschätzt. Es ist doch so und so und so. Können wir eine neue Vereinbarung schließen? Das wäre zulässig. Der Patient, wenn er sagt, nein, das machen Sie jetzt zu diesem Preis, muss er es auch, müssen es auch machen. Aber da Sie selbst Ihre Leistungen einschätzen, Sie wissen, was Sie machen, Sie kennen den Patienten Lieschen Müller oder Paulchen Meier, wie aufwendig das möglicherweise ist, da können Sie das unter Berücksichtigung Ihrer Teuerung auch tatsächlich einpreisen. Ganz wichtig ist noch dabei, dass man sich erstmals über die eigene betriebswirtschaftliche Situation in der Praxis bewusst wird, indem man also diesen Kalkulator, den es bei Prognos-Unternehmen gibt, den haben wir bei der Bundeszahnärztekammer damals genutzt, wo Sie einmal Ihre ganzen betriebswirtschaftlichen Eckdaten eintragen. Am Ende haben Sie Kostenstundensatz oder Minutensatz, den Sie brauchen nach GOZ. Und das können Sie dann wiederum in entsprechenden Excel-Tabellen eintragen, die Gebührennummer, die Sie dann da durchführen. Und dann wissen Sie, welchen Faktor Sie brauchen. Und das müssen Sie vereinbaren. Und Sie brauchen es auch weiter gar nicht begründen, dass Sie dann da gesteigert haben. Die Teuerung ist das Argument. Das ist keine Begründung, das ist das Argument. Und wenn der Patient tatsächlich noch persönliche Erschwernis, also Paragraph 5 Begründungen hat, dann gibt man ihm im Rahmen der Rechnungslegung auch noch die Begründung mit dazu, damit er wenigstens bis 3,5 Erstattung bekommen kann. So, das ist auch so vorgesehen in der GOZ. Aber wenn da jemand sitzt, der macht den Mund ganz normal weit auf und es ist alles wunderbar, Sie kommen wunderschön oben an den Siebener dran und können hervorragend eine SDA-Restauration machen, dann ist das ganz normal durchschnittlich und trotzdem brauchen Sie aufgrund der Teuerung ein höheres Honorar als eben vor 10, 15 Jahren. Und da gibt es keine Begründung, sondern das ist der vereinbarte Preis.
Es ist aber trotzdem so, ich glaube, das nochmal zur Klarstellung. Auf diesem Vertrag steht jetzt nicht ein Satz, keine Ahnung, Anfertigung einer Implantatkrone, Implantation kostet 15.000 Euro, sondern die GOZ-Positionen an sich sind ja schon aufgeschlüsselt dort drauf. Aber es wird halt sich eben losgelöst von dem, ja, quasi aktuellen Punktwert und dann eben eine freie Vereinbarung über den Gesamtbetrag, ja, formuliert.
Gut, dass Sie nachfragen. Das habe ich jetzt noch nicht gesagt. Also den Punktwert, ich kann nur den Faktor, die Faktorhöhe vereinbaren. Die Leistung ist beschrieben. Wenn sie nicht beschrieben ist, ist sie ein Analog, ist was anderes. Aber die Leistung ist beschrieben, steht da. Der Zahn kann man dazu schreiben, ist einfach ein bisschen übersichtlicher. Die Leistung ist beschrieben, dann steht der Eurobetrag da. Und vereinbaren tun Sie am Ende diesen Faktor. Sie können keine andere Punktzahl vereinbaren in der GOZ. Sie können auch keinen anderen Punktwert vereinbaren. Das können Sie nicht. Sie können nur den Faktor frei vereinbaren und das kann eben durchaus auch über 3,5 hinausgehen. Und wenn Sie anschauen, wie sich der BEMA entwickelt hat, dann haben wir inzwischen 94 Leistungen, jeweils in Westfalen-Lippe bei unserem Punktwert, 94 Leistungen im BEMA, die sind besser bezahlt, ja, als die entsprechende BEMA, GOZ-Leistung im 2,3-fachen Satz. Und selbst wenn Sie das bis zum 3,5-fachen steigern, da finden Sie immer noch Leistungen, die im BEMA besser, also bei der AOK, ich sage mal AOK, EKV, besser bezahlt werden als Leistungen, die in der GOZ sogar mit dem 3,5-fachen Faktor zugeschrieben werden. Und auch da müssen Sie, und das halten wir für einen sehr guten Einstieg in diese ganze Problematik, da müssen Sie also die Leistungen, die da das BEMA-Niveau nicht erreichen, dann eben entsprechend vereinbaren. Damit kann man anfangen, denn der GKV-Patient wird auch das Argument schnell nachvollziehen können und auch ist auch oft ganz überrascht, dass seine Leistung nicht mal so bezahlt wird wie bei der AOK oder bei TK.
Jetzt haben Sie schon angedeutet, da erstmal dieses Verständnis, das Mindset, wie es auf Neudeutsch heißt, bei den Kolleginnen und Kollegen ja zu verankern, wird die größere Arbeit wohl möglich sein. Wie wollen Sie das erreichen?
Ja, wir haben also jetzt eine Kampagne entwickelt. Sie wird dann jetzt im ersten Quartal 2024 bei uns starten. Zentrales Instrument ist ganz was Analoges und Herkömmliches, ein Plakat im Wartezimmer. Ein textliches Plakat. Der wird oben draufstehen, insofern sehr anders zu preisen, wie 1988 geht es nicht mehr. So, das steht oben drüber. Und dann in größerer Schrift, so also deutlich in der Mitte, liebe Privatpatienten, auch Sie werden in Zukunft mehr und mehr mit Eigenanteilen rechnen müssen. Und dann, wir müssen reden. Und dann ist unten drunter ist dann noch also ein QR-Code und dann irgendwie Zahnärztekammer Westfalen. Hinter dem QR-Code, jeder hat ja ein Handy eigentlich dabei im Wartezimmer, kriegt der Patient dann spezifisch noch so ein paar FAQs und Informationen. Was soll das jetzt? Warum? Wieso? Ich habe doch meine Rechnung bisher immer bezahlt. Was will der denn jetzt von mir? Damit man mal darüber aufklärt, wie die Situation ist. Und dann ist er schon vorinformiert und er ist auch interessiert dafür. Es betrifft ihn jetzt auch. Also muss natürlich der Zahnarzt, die Zahnärztin damit rechnen, dass dann man das auch jetzt weiter kommunizieren muss. Das muss der Zahnarzt tun. Dafür liefern wir auf getrenntem Wege selbstverständlich Kommunikation für das Team, also für den Zahnarzt, für die Mitarbeiterin, die auch da denn die Verwaltung vielleicht macht und die Pläne schreibt. damit man da auch nochmal das eine Kampagne darstellen kann. Die konkrete Umsetzung ist also in flächendeckenden Erstveranstaltung, fällt mir gerade das Wort nicht ein, Auftaktveranstaltung, so, wo ich dann online den Kollegen die ganze Problematik darstelle, ohne dass es jetzt ein Schulungsseminar ist, sondern sozusagen die Bewusstmachung, ihr müsst jetzt was tun und das ist der Weg. Dann haben wir Seminare, die wir schon länger laufen haben. Die erste Stufe, wie gesagt, mindestens BEMA liquidieren. Und die zweite Stufe wäre dann das gesamte Leistungsportfolio betriebswirtschaftlich kalkulieren. Das sind zwei Seminare, die, wie gesagt, wir schon länger am Start haben, aber wir hoffen natürlich, dass sie dann noch intensiver besucht werden als bisher. Ein weiteres Modul werden wir sozusagen begleitend daneben stellen. Was gibt's für Erfahrungen, Kommunikationstipps? Wie sage ich es meinem Kinde, ne, dass jetzt was anders werden muss, was jahrzehntelang immer so gelaufen ist und so weiter. Das wollen wir noch daneben stellen, um die Kommunikation noch zu erleichtern. Und obendrein bieten wir also alles an Medien, also Materialien, Formulare und so weiter. Das bieten wir alles an. Das kommt damit dazu. Damit es möglichst einfach und mit niedrigem Böschungswinkel in der Praxis anstatten.
Damit es eben auch flächendeckend dann umgesetzt wird. Weil ich glaube, das ist der Schlüssel zum Erfolg. Es nutzt nichts, wenn einige Vorreiter das kommunizieren, sondern es muss in der breiten Kollegenschaft vertreten sein letztendlich.
Hauptargument, wenn ich das noch kurz ergänzen darf, ist, der Skeptiker ist, ja, da gehen wir die Patienten verloren. Zwei Dinge dazu. Erstens, Sie sagten es schon, wenn es flächendeckend oder weitgehend flächendeckend ist, dann ist das nicht mehr das Problem. Das war bei den SDA-Restaurationen vor vielen Jahren schon so, als die Zuzahlungen eingeführt wurden. Da haben wir das dann gemacht, noch mit der alten GOZ davor. Und inzwischen ist es längst. Und das andere ist, ja, Sie werden, also jetzt nicht Sie, aber die Kollegen werden Patienten verlieren im Einzelfall. Das ist so. Da gehen welche weg, die das nicht bereit sind zu bezahlen, die das auch nicht einsehen wollen. Das kann sein. Das sind aber einige wenige. Und alle die, die jetzt schon von sich aus sozusagen diesen Weg gegangen sind, haben diese Erfahrung gemacht. Aber normal ist, Patienten murren, das ist auch jetzt so, ja, schon wieder teurer, schon wieder mehr für die PZR, ja, da gucken Sie mal an der Tankstelle, ne? Oder was im Restaurant bezahlt wird. Das ist ganz normal. Bei uns, wir haben dieselben Kosten. Und dann werden die aber in der weitaus überwiegenden Mehrzahl das akzeptieren, denn die Patienten wollen zu Ihnen und nicht zu irgendwo anders hin. Das wissen wir aus den Umfragen zur Berufszufriedenheit der Patienten. Da ist es eine sehr hohe Bindungswirkung Patient zum eigenen Zahnarzt. Und deswegen ist das halte ich für sehr verlässlich und belastbar sozusagen auch. Die gehen deswegen nicht weg, sondern sie werden es, wenn sie gut kommunizieren oder gute Kommunikationsmedien dazu bekommen, werden sie es verstehen. Und dann werden sie es auch machen. Schon letzter Gedanke. Man kann sich auch beim PKV-Verband dagegen versichern. Also der PKV-Verband bietet Versicherungen an, die den Paragraphen 2, also bis zu einem gewissen Rahmen, auch mitarbeiten. Beihilfe nie. Das ist ganz klar. Aber bei der Beihilfe ist das Argument beim Beihilfepatienten, beim klassischen Lehrer schon längst bekannt. Ja, die streichen ja alles zusammen. Also insofern, da ist die Tür schon offen beim Patienten.
Ich glaube, das ist nochmal ein sehr, sehr guter Hinweis, dass es eben die Möglichkeit der Versicherung gibt. Und wenn Patienten eben, Sie sagten es anfangs, eine Vollkaskoversicherung gerne haben möchten, und übrigens, da gibt es auch Tarife mit Selbstbeteiligung, also das ist ja nun auch nicht, dass Vollkasko automatisch bedeutet, ich muss nichts dazu bezahlen, dann besteht die Möglichkeit. Dann heißt es halt eben, es ist eine wirtschaftliche Kalkulation für jeden einzelnen Patienten. Möchte ich das Risiko vollumfänglich versichert haben, ohne dann im Zweifelsfalle selbst ins Portemonnaie zu greifen, und bezahle dafür eben monatlich natürlich einen deutlich höheren Versicherungstarif. Ganz wichtiger Punkt, definitiv. Jetzt scheint Westfalen-Lippe dort ja so eine Vorreiterrolle einzunehmen. Und Sie sagten es auch schon, die BZEC hängt sich gerne dort heran oder soll dann als Nachfolge Organisation dann mitziehen. Sind da schon konkretere Schritte geplant?
Ja, wir hatten jetzt ja gerade vor 14 Tagen Bundesversammlung der Bundeszahnärztekammer. Und da sind in dem Bereich auch nochmal ein wichtiger Beschluss. Also wir sind nicht die Einzigen, die was machen. Also in Niedersachsen, Henner Bunke ist da natürlich auch unterwegs. in ähnlicher Weise, mit ähnlicher Botschaft. Er geht direkt in die ganzen Kreis- und Bezirksstellen und trägt dort vor. Bisher haben Sie, glaube ich, noch kein konkretes Plakat. Sie haben solch ein Weißbuch mal erstellt. Da ist auch sehr viel Gutes drin. Uns war jetzt wichtig, wo geschieht es oder wo hakt es? Es muss im Wartezimmer vorinformiert werden und im Behandlungszimmer, also jetzt nicht unter einer Not sozusagen, Schmerzbehandlung immer außen vor, aber in der normalen Absprache mit dem Patienten, da muss es passieren. Und deswegen wollen wir das da fokussieren. Ich habe das vorgestellt bei dem Präsidenten, ungefähr wie das nun aussehen wird, unser Plakat und die ganze Begleitmusik da dran. Das fand man sehr gut und es kann gut sein, dass die Bundeszahnärztekammer sich dem anschließt oder das quasi mit übernimmt. Da sind wir noch in Gesprächen und das fände ich natürlich ideal, wenn es in ganz Deutschland so gehandhabt würde. Dann haben wir es auch leichter, als wenn es hinterher heißt, ja, am Westfalen-Lippe sind sie jetzt verrückt geworden. Aber es gibt ja gemeinsame Initiativen. Zum Beispiel hat die Bundeszahnärztekammer sich ja auch der neuen Akquise-Kampagne zur Fachkräftegewinnung, Azubi-Gewinnung aus Nordrhein angeschlossen. Und das können wir uns genauso gut jetzt auch für die GOZ vorstellen. Dann gibt es einen Antrag, der ist beschlossen worden auf der Bundesversammlung aus Baden-Württemberg. Die nennen das GOZ 4.0. Wie auch immer man das Kind hinterher nennt, kann man ein bisschen was dazu sagen. Aber der Inhalt ist genau derselbe. Sie fordern die Bundeszahnärztekammer, den Bundesvorstand auf, Kommunikationskampagnen zu entwickeln. Also genau das, was wir machen. Und insofern ziehen wir jetzt alle an einem Strang und werden das auch ganz sicher kommunizieren. Letzter Gedanke zu GOZ. Es wird uns niemand helfen. Zu meinen, es gäbe irgendwann eine Punktwerterhöhung, ist blauäugig und gefährlich. Also ich habe es schon so viele Jahre und Jahrzehnte erlebt. Fast ein ganzes Berufsleben lang habe ich unter demselben Punktwert gearbeitet. Nur die ersten 2 Jahre habe ich noch die Bugo erlebt, aber ansonsten immer nur GOZ und immer nur diesen Punktwert 11 Pfennig. Und also wir müssen etwas tun. An dieser Stelle bleibt noch gar nichts anderes übrig. Von außen wird nichts kommen. Und das Bundesverfassungsgericht, wir haben gerade noch mal ein verfassungsrechtliches Gutachten erstellen lassen. Man rauft sich die letzten Haare, die man hat, aber die juristische Welt ist eine andere. Und die Aussage wird die sein, voraussichtlich, das Verfassungsgericht wird sich da wahrscheinlich, wenn es sich mit befasst, wieder so äußern, solange ihr immer nur 2,3 macht und die Möglichkeiten nicht nutzt, solange sehen wir keinen Verfassungsbruch. Und das ist die ganze Geschichte. Paragraph 15 Zahnarztkundegesetz, klar, da wird gegen verstoßen von allen Bundesregierungen seit Jahrzehnten. Aber solange das Verfassungsgericht das mitdeckt und wir so dämlich sind, uns dann auch immer nur auf diesen 2,3-fachen Satz zu beschränken, dann wäre uns auch nicht zu helfen. Also müssen wir uns selber helfen. Das ist die Botschaft.
Und tatsächlich auch an alle Kolleginnen und Kollegen, die dann sagen, ja, dann muss man doch eine Klage machen oder dann muss es doch da mal irgendwas was geben. Das hat es ja gegeben. Das hat es auch schon vor mehr als 10 Jahren gegeben. Ja. Und seitdem hat sich, was das angeht, eben wenig verändert. Jetzt hat man eben auf den Druck, das ist ja das, was Sie gerade meinten, nochmal so ein Gutachten in Auftrag gegeben. Und es ist exakt dieselbe Begründung wie damals. Ja. Von daher müssen wir uns anderer Werkzeuge bedienen. Und ich finde das höchst spannend. Das ist jetzt sehr, sehr tief in die GOZ reingegangen. Aber es ist genau das, worauf es ankommt. Wir müssen das in die Kollegenschaft transportieren. Jeder wird sich dort etwas umstellen müssen. Das hat auch ein bisschen was mit Arbeit zu tun. Das ist manchmal auch ein bisschen unbequem. Aber am Ende des Tages ist es eben auch das, was bei der Standes- oder Berufspolitik essentiell ist. Es reicht nicht nur, den Hafen aufzureißen, wie man so salopp sagt, sondern eben auch aktiv zu werden und was zu machen. Und ich würde gerne noch mal einen Themenblock bearbeiten. Das ist so ein bisschen standespolitische Herausforderungen und auch Nachwuchs. Warum sollten sich denn aus Ihrer Sicht ja mehr junge Kolleginnen und Kollegen standespolitisch engagieren?
Ja. Warum, hoffe ich, habe ich dargestellt, weil, also mit meiner Kernformulierung, dass man sagt, also mach selbst, sonst machen es andere mit dir, ne? Und zwar nicht so, wie du es haben willst, bin ich in der Überzeugung, wie gesagt, wir sind eine Zug- und Druckgesellschaft und ich habe es jetzt in meinem Bericht in der Kammerversammlung letzten Samstag sogar geschrieben, alter Sponti-Spruch von 1968, wer sich nicht wehrt, lebt verkehrt. Und insofern, das gilt eigentlich immer noch. Wenn ich einfach nur vor mich hin arbeite, wenn ich mich nicht engagiere, das wird sich nicht jeder engagieren, das wissen wir, aber wenn ich Unmut und Frust mit mir herumtrage, dann hilft es nicht, dass ich am Ende immer mehr alternative Gebühren aufschreibe, so die sogenannte Multipositionitis. Das ist Betrug, das geht nicht. Ne? Seien Sie ehrlich mit dem Wert Ihrer Leistung, die Sie machen. Und oder ich stelle fest, auch das ist ja übrigens ganz interessant an diesem Prognos-Kalkulator, da ist nämlich der Unterpunkt kalkulatorischer Unternehmerlohn. Das, was Ihre Arbeit betriebswirtschaftlich gesehen wert ist, wenn Sie einen Angestellten bräuchten, weil Sie nicht arbeiten können. Also das ist Ihre Arbeit als Angestellter. Diese Größenordnung, die ist durchschnittlich beschrieben vom Prognos und orientiert an einem Oberarztgehalt, die geht in die Knie. Und wenn man das an einer solchen betriebswirtschaftlichen Analyse feststellt, dass man also nicht mit etwa 120, 125.000 Euro Oberarztgehalt im kalkulatorischen Unternehmerlohn daherkommt, sondern vielleicht nur noch 30, 40 oder was hat, dann läuft es immer irgendwie noch. Das Licht ist immer noch an und die Tür geht auf. Aber Sie beuten sich selber aus. Ja? Also dann wäre es ja viel schlauer für Sie, Sie würden sich nicht niedergelassen haben, sondern irgendwie anders, auch meinetwegen Taxi fahren oder was. Erst oberhalb dieser jetzt mal genannten, ich glaube es sind 125 oder inzwischen 130.000, die da Statistisches Bundesamt ausweist, erst oberhalb dessen verdienen Sie als Unternehmer und Investor, als privater Investor, den ersten Euro für Ihr Unternehmen und Ihre ganze Finanzierung. Das müssen Sie einfach dann sehen. Und das ist so traurig, wenn man fragt sich ja, es wird ständig gejammert, aber die Praxen laufen doch immer noch. Ja, die beuten sich selber aus. Das muss man dann sagen. Und zwar tun das die Kollegen, die Mitarbeiter nicht. Da müssen sie ja schon sogar Übertarif bezahlen, weit Übertarif, um überhaupt noch in der gesamten Konkurrenzsituation des Fachkräftemangels Leute zu kriegen. Also wir müssen selber aktiv werden. Hilft allen.
Und ich nehme so bei, gerade bei den jüngeren Kolleginnen und Kollegen, dann doch so eine Verdrossenheit wahr. Wie kann man denn so Engagementfreude erhöhen? Gibt es da konkrete Anliegen? Wie schafft man das?
Ja, da kommt in ein ganz unangenehmes Dilemma hinein, dass natürlich, wenn die jungen Kolleginnen und Kollegen dann tatsächlich auch mal bei der Kammerversammlung sind oder auf Bezirksstellenversammlungen, da hören sie den Alten immer nur maulen und jammern und meckern und seit Jahr und Tag geht das Abendland unter. Und dann darf man sich nicht wundern, wenn das abschreckend wird. Das ist ein Dilemma. Deswegen versuche ich auch immer zu sagen, trotzdem halte ich den Weg in die Selbstständigkeit trotz aller Bürokratielasten und dieser ganzen anderen Finanzierungsgeschichten für den besseren, weil es muss einem was wert sein, dass man sein eigener Herr oder heute doch noch seine eigene Dame ist, damit man das, was man alles gelernt hat, also den Patienten komplett als Menschen zu erfassen in seiner behandlerischen Tätigkeit, ihn integrativ zu verstehen, ist ja sehr viel wertvoller, als wenn ich in einer Praxiskette sitze. Da bin ich dann dafür eingestellt worden, dass ich dann nur Füllungen mache oder nur PA oder nur Kronenschleife. Ich sehe den Patienten nur dafür, ansonsten keine persönliche Beziehung. Ich halte das für unbefriedigend. Das ist ein weiterer wichtiger Punkt in meiner derzeitigen politischen Arbeit. Ich versuche dafür zu werben, dass ich die jungen Kolleginnen und Kollegen zugegebenermaßen nach etwas längerer Zeit, als das bei uns früher war, dann aber doch niederlassen. Das ist befriedigender, trotz des ganzen Ärgers. So, das muss man dazu sagen. Aber zu meinen, ich gehe dem aus dem Weg, ich gehe gleich in so ein MVZ, also investorenfinanziertes MVZ, hochglanzartige Prospekte und so weiter, alles toll, Fortbildung immer und schön. Wir wissen, dass die Welt der jungen Kolleginnen und Kollegen da doch tatsächlich ganz anders aussieht. Ständiger Umsatzdruck vom Investor. Also ich finde das nicht schön, ich finde das schrecklich. Ich möchte als Zahnarzt meinen Patienten, also sagen wir so, ich möchte als selbstständiger Zahnarzt auch so bestallt sein, dass ich meinem Patienten Lösungen anbieten kann, die für ihn das Richtige sind, auch wenn sie einfach und schlicht sind und vielleicht für mich gar nicht so besonders finanziell lukrativ. Dann bin ich ein guter Arzt. Wenn ich das machen kann, was für den Patienten das Beste ist und nicht, weil ich Umsatzdruck habe, weil irgendwo in Dubai Geld hinfließen muss oder was weiß ich, sondern was also für den Patienten richtig ist. Das ist der Allgemeinwohlbelang. den alle Ärzte und Zahnärzte, die niedergelassen sind, natürlich auch die Krankenhausärzte nicht falsch verstehen, aber die erfüllen. In idealer Weise.
Und berufspolitisch, jetzt haben wir ja quasi die Selbstständigkeit als Berufsausübungsform gemacht, aber standespolitischer Nachwuchs, wie kriegen wir
Landespolitischer
das hin?
Nachwuchs. Ja, da wünsche ich mir natürlich, dass die jungen Kolleginnen und Kollegen erstens wahrnehmen, was gibt es überhaupt. Das ist ja eine ganz andere Welt. Die kennen die Universität, die wissen noch, was die Abitur gewesen ist. Und jetzt gehen sie irgendwie zu Dentaldepots oder zu sonstigen Niederlassungsberatern oder kommen aus der Versicherungsecke, werden sie informiert. Das kennen wir alle, dass also nach den Examen kommen diese Firmen, das ist ja auch völlig in Ordnung. Wir gehen dann auch auf die jungen Kolleginnen und Kollegen zu. Leider haben wir die Erfahrung gemacht, da kommen dann kaum welche, auch wenn wir da Veranstaltungen anbieten. Man hat fast den Eindruck, man kann es wie sauer Bier anbieten. Es wird wenig wahrgenommen. Nichtsdestotrotz muss man sich immer wieder Gedanken machen, vielleicht ist uns nur noch nicht das Richtige eingefallen. Aber wir wollen sie natürlich ködern, einmal mit der Fortbildungsecke, das ist ganz klar, denn fortbildungsaffin sind sie alle. Die sind im Lernen sind sie natürlich Profis ohne Ende und sind immer noch wissbegierig. Aber da kann man natürlich dann auch über Berufskunde, Vorlesungen oder eben auch Veranstaltungen oder auch beim Zahnärztetag, den wir bei uns in Gütersloh haben, dass die also für attraktive Preise da mal kommen können und sich das alles anschauen können, dass ich sie ansprechen kann. Leider sind auf unseren Bezirksstellen, das sind die regionalen Kreisversammlungen der Zahnärzte, in der Regel maximal ein Drittel oder ein Viertel der Kollegen überhaupt da. Und jedes Mal kriegen wir eine Liste, oder der Vorsitzende kriegt eine Liste, wer hat sich jetzt neu niedergelassen, oder wer arbeitet wo. Einmal kurz vorstellen, ja, einer ist dann da und drei sind gar nicht gekommen, obwohl sie alle natürlich eine Einladung kriegen. Das ist ein Problem, da müssen wir ständig dran arbeiten. Und dann wünsche ich mir, dass man vielleicht auch Kollegen begeistern kann und sagen, so, jetzt will ich mich auch mal einbringen. Jetzt, Anfang der Woche, habe ich hier in meiner Heimatstadt die Versammlung jetzt auch mit dem Thema GOZ beschäftigt. Und hinterher kam ein Kollege, der aus Niedersachsen kam, sich aber hier eine Praxis übernommen hat. Und sagte, ja, das ist ja toll. Also er war ganz begeistert. Wo kann ich mich einbringen? Was kann ich machen? Ja, sag, dann kommen Sie mal mit, sozusagen da und dahin. Wir haben demnächst Kammerwahl und dann können Sie sich wählen lassen und dann können Sie in Ausschüsse und so weiter. Das müsste nur leider viel öfter passieren.
Ich glaube, das ist ein ganz entscheidender Punkt. Alle Player in der Berufspolitik, die ich jetzt bisher auch auf meinem Weg kennenlernen durfte, sind genau für sowas offen, was Sie gerade beschrieben haben. Die Verantwortlichen ansprechen, aktiv ansprechen, nachfragen, wie kann ich was bewirken, wie läuft das? Gibt es Informationsmaterial, können wir uns mal treffen auf einen Kaffee oder sowas? Und dann gab es bisher niemanden, der gesagt hat, nee, machen wir nicht. Also von daher, das ist wirklich etwas, dieses Engagement zeigen, das halte ich für essentiell. Ich würde gerne so eine kurze, schnelle Frage-Antwort-Runde spielen, einfach auch um den Menschen Jost Riekes mal noch mal ein bisschen besser kennenzulernen in dem Sinne. Zwei Fragen, zwei Auswahlmöglichkeiten, Sie antworten impulsiv sozusagen. Kaffee oder Tee?
Kaffee. Kaffee.
Stadt oder Land?
Stadt.
Zug oder Flugzeug?
Zug. Also ich bin zwar
Bier.
begeisterter, also ich bin kein Hobbypilot, ich interessiere mich für Raumfahrt und Fliegerei und sowas alles, aber jetzt meine ganzen Reisen, die ich so mache, mit dem Zug. Kann man schön arbeiten.
Bier oder Wein?
Wein.
Buch oder Podcast?
Buch.
Netflix oder TV-Programm?
TV.
Berge oder Meer?
Berge, aber auch mehr.
Fußball oder Tennis?
Tennis.
Windows oder Apple?
Beides. Also privat habe ich Apple, dienstlich Windows.
Anruf oder Text?
Anruf. Lieber Anruf als Mail schreiben. Ich schreibe zwar viele Mails, aber ich bin ein Freund von direkten Gesprächen.
E-Learning oder Präsenzlernen?
Präsenz.
Wo sehen Sie die Zukunft so der Fortbildungsbranche?
Also im Moment natürlich stark gepusht durch Corona ins E-Learning reingegangen. Dennoch glaube ich, dass zum Beispiel so ein Kongress oder ein Zahnärztetag auch davon lebt, dass man sich persönlich trifft, alte Kumpels wieder trifft, aus Studienzeiten und im direkten Gespräch auch mit Dozenten einfach viel mehr noch erreichen kann, als wenn man im Online-Learning, also im hybriden Streaming dabei ist. Wir machen das hybrid, aber das ist ein großer technischer Aufwand und wir machen es noch, wir müssen auch gucken. Man hat natürlich eine größere Reichweite und eine höhere Akquise. Also da kommen ja auch welche aus Baden-Württemberg, Niedersachsen, Hamburg und Berlin, nehmen bei uns teil, ist ja gar kein Problem. Die wären sonst nicht gekommen. Aber dennoch ist das Erlebnis in Präsenz dann so 2, 3 Tage persönlich intensiver.
Kommen wir schon zur letzten Frage des Interviews. Was ist denn so die wichtigste Lektion, die Sie ja jungen Kolleginnen und Kollegen aus diesem Interview mitgeben wollen würden?
Ja, seien Sie Ihres eigenen Glückes Schmied. Nehmen Sie die Dinge selbst in die Hand. Seien Sie initiativ. Sie haben, das ist natürlich eine abgedroschene Floskel, aber Sie haben einen der schönsten Berufe der Welt. Der Zahnarzt ist ein Facharzt in sich, finde ich jedenfalls. Es gibt zwar darin auch nochmal wieder Fachzahnarztgebiete, aber die Bandbreite, die wir als Zahnarzt erlernt haben, die wir dem Patienten geben können, von der Prävention, Prophylaxe über PAR, über CONS, Endodontie, Prothetik, Implantologie, Chirurgie, alles, FAL, die ist so groß und so dankbar und interessant, dass man also sich möglichst dann auch durchaus als Generalist verstehen kann, natürlich mit Praxisschwerpunkten oder auch mit Fachzahnarztgebieten, aber man sollte das in erster Linie in der Gesamtheit im Blick behalten. Ich will jetzt keinem Kieferorthopäden auf die Füße treten, bitte nicht, also nicht falsch verstehen. Aber Sie merken schon, wo es hingeht. Was ich ganz traurig finde, ist, wenn man diese Kompetenz, die man erlernt hat und die man in den ersten Jahren auch noch weiter ausbaut, das machen wir uns auch nichts vor, dass man die dann verkümmern lässt, weil man dann irgendwie nur renditeorientiert einen Bereich davon macht. Das war zwar in der Zeit des Prothetik-Booms, den es mal zwischen 1974 und 84 gegeben hat, aus ganz anderen Gründen so, aber es war auch nicht schön, denn da wurde ja alles, was nicht bei 3 auf den Bäumen war, wurde geschliffen, auch wenn da gar nichts dran war am Zahn. Das war ganz gruselig, war das ja eigentlich in der Gesetzgebung und vom damaligen Bundesausschuss so festgelegt. Das hat sich zum Glück vollkommen gewandelt. Das war eine rein reparative Zahnheilkunde und jetzt sind wir ja nun im belegt durch unsere Mundgesundheitsstudien an der Weltspitze der Prävention und Zahnerhaltung. Und das ist viel dankbarer. Und ich bin von Hause aus Prothetiker, aber dennoch habe ich natürlich auch diesen ganzen Paradigmenwechsel mitgemacht. Und das erleben Sie eigentlich nur, wenn Sie wirklich die ganze Bandbreite anbieten und durch persönliche Fortbildung à jour haben.
Ja, vielen Dank für diese beeindruckende Abschlussworte. Ich glaube, das war eine tolle Folge, sehr in die Tiefen der GOZ, die extrem wichtig ist für die Kollegenschaft. Ich danke Ihnen für Ihre Zeit, für Ihre Einblicke und freue mich, Sie dann spätestens bei der nächsten Bundesversammlung wiederzusehen. Dir hat gefallen, was du gehört hast? Dann abonniere diesen Podcast, bewerte ihn mit 5 Sternen und hilf mit, die Standespolitik in Deutschland zu modernisieren.